Lesen werden in Matthäus Kapitel 8. Ich habe es genannt Ruhe im Sturm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, in was für Situationen ihr gerade steht. Vielleicht hat der eine oder andere gerade wirklich so einen Lebenssturm. So einen Sturm, wo einem das Wasser bis zum Hals steht oder schon ein bisschen darüber hinaus, wo man echt verzweifelt, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, wo man Ängste hat. Und da wünsche ich einfach jedem von uns, dass wir neu ermutigt werden durch das, was wir dann gemeinsam lesen, was wir jetzt hören werden, wirklich auf Gott zu vertrauen, wie es der Stefan auch schon gesagt hat oder wie wir es jetzt auch gesungen haben in den Liedern. Egal wie die Umstände sind, egal wie groß die Bedrohungen sind, wir dürfen auf Gott, unseren Vater, vertrauen. Wir sind in seiner Hand geborgen, er trägt uns durch und für ihn gibt es kein Problem, für ihn gibt es überhaupt nichts, was zu groß oder zu herausfordernd ist. Oder wessen er nicht gewachsen wäre, sondern er kann wirklich alles, jedes Problem beseitigen. Ja, er kann uns durchtragen, durchführen. Und da wollen wir uns neu herausfordern lassen, wirklich den Blick auf Jesus zu richten. Und ich weiß nicht, wie es euch bis jetzt bei der Predigtreihe gegangen ist, aber ich finde es so super, wirklich diese Stellen zu lesen, wo davon berichtet wird, wer Jesus ist, was er macht, wie er auf der einen Seite lehrt, aber dann vor allem auch, wie er handelt, was er tut, was für eine Macht er hat. Wir haben ja nach der Bergpredigt damit begonnen, eben ab Kapitel 8 zu schauen, was macht Jesus, wie wirkt Jesus. Da war die erste Predigt vom Christoph darüber, dass Jesus einen Aussätzigen heilt. Jemanden, der komplett ausgestoßen war von der Gesellschaft, der gemieden worden ist, der verachtet war, der keine Hoffnung, keine Perspektive in seinem Leben gehabt hat. Und Jesus hat seine Liebe und sein Erbarmen gezeigt und ihn geheilt. Dann war die Predigt von diesem römischen Hauptmann, diesem verachteten Ausländer, diesem Besetzer des Landes Israels, der von den Juden, von den Frommen auch gemieden worden ist. Und Jesus hat auch seinen Diener geheilt und auch gezeigt, dass auch Fremde, dass auch Menschen aus anderen Ländern wichtig sind für ihn. Mauritz hat darüber berichtet, dass Jesus unser Arzt ist, der auch heute noch Wunder tun kann, der auch heute noch heilen kann, der auch heute noch wirklich zeigen kann, dass er die Macht hat über die Krankheiten. Und da sehen wir eben auf der einen Seite die Macht von Jesus, das, was er tun kann, das für ihn nichts unmöglich ist. Auf der anderen Seite auch die Liebe von Jesus für jeden Einzelnen. Er hat nicht nur zur Masse gelehrt, die Masse gelehrt und probiert, die Massen zu erreichen. Er hat sich um jeden Einzelnen gekümmert. Es hat keinen gegeben, der für ihn unwichtig war. Und das soll uns ermutigen, wirklich diesen Blick auf Jesus zu richten und zu wissen, ja, er tut diese Wunder, er wirkt Wunder und er kümmert sich um uns. Und wir finden in der Bibel viele, viele Stellen darüber, wo gesagt wird, warum. Warum hat Jesus eigentlich die Wunder getan? Was waren die Gründe, dass er die Wunder getan hat? Und da lesen wir da in Johannes 14 zum Beispiel, Vers 11. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Also wenn ihr mir nicht glaubt wegen dem, was ich sage, was ich über mich behaupte, dann glaubt mir doch wenigstens wegen dem, was ich tue und schaut die Werke, die Wunder an, die ich tue. Sie zeugen von mir, sie beweisen, dass es stimmt. Oder in Johannes 5 sagt er das auch nochmal. Ja, dadurch wird es bezeugt, dass Jesus wirklich der Gesandte Gottes ist, dass er vom Vater kommt. Und was bezeugt es? Die Dinge, die er tut, die Wunder, die er tut, die man nicht leugnen kann. Und besonders schön finde ich die Stelle in Johannes 2, Vers 11, wo Jesus dann eben das erste Wunder tut und wo es dann heißt, dadurch haben wir seine Herrlichkeit erkannt und seine Jünger haben an ihn geglaubt. Also die Wunder, die haben auch dazu gedient, dass der Glaube der Jünger gestärkt worden ist. Dass sie wirklich geglaubt haben, ja, Jesus ist derjenige, der zu sein behauptet. Sie haben es gesehen, sie haben es selber erlebt und erfahren und waren dann später auch Zeugen davon. Und das finde ich so schön, wenn man die Evangelien liest, dann lesen wir natürlich oft davon, dass Jesus Wunder getan hat, dass er geheilt hat, dass er Dämonen ausgetrieben hat. Er hat gezeigt, er ist wirklich der Messias, der verheißen war. Er ist nicht nur ein guter Mensch, ein Lehrer oder vielleicht ein weiser Prophet. Nein, Jesus ist der Sohn Gottes, der alle Macht hat. Er sagt, wer mich sieht, der sieht Gott. In der Bibel heißt es, in Jesus hat sich Gott selbst offenbart. Aber wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, dass der Schwerpunkt vom Dienst von Jesus, der Schwerpunkt waren seine Jünger. Das war der Hauptfokus, da hat er die meiste Zeit verbracht. Er hat sie investiert. Von Beginn weg seines Wirkens hat er gleich die Jünger berufen, hat sie zu Nachfolgern berufen, hat gesagt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Dann hat er sie gelehrt in der Bergpredigt, er hat schon zur Masse gesprochen, aber vor allem den Fokus hat er auf die Jünger gelegt. Ja, was heißt es? Wie lebe ich als Jünger? Dann hat er die Jünger mitgenommen und hat gesagt, kommt und seht. Er hat ihnen gezeigt, wer er ist und er hat sich vorbereitet. Und das haben wir in den letzten Predigten auch schon gehört, dass Jesus nicht nur selber gezeigt hat, was für eine Autorität er hat, was für eine Macht er hat, sondern dass er die Jünger vorbereitet hat. Und das lesen wir dann vor allem in den nächsten Kapiteln, dass er ihnen zuerst gezeigt hat, wer er ist, dass er ihnen dann auch Aufgaben und Aufträge gegeben hat, dass er ihnen dann Vollmacht gegeben hat und dass er sie schließlich dann ausgesandt hat und gesagt hat, ich gehe zurück zum Vater, aber ihr werdet jetzt den Auftrag weiterführen. Ihr seid mein Leib als Gemeinde, ihr seid meine Botschafter und ihr werdet, genau wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und die Evangelien, da sehen wir so ein bisschen ein Trainingsprogramm von den Jüngern. Also Jesus hat nicht nur gelehrt, sondern Jesus hat sehr, sehr praktisch gezeigt, wer er ist. Und Jesus hat den Jüngern dann nicht nur als Vorbild gedient, sondern er hat sie dann auch Sachen machen lassen. Er hat ihnen Aufträge gegeben, Vollmacht gegeben und sie ausgesandt. Aber dazu kommen wir dann in den nächsten Predigten. Jetzt schauen wir uns so eine Lehreinheit, so eine ganz besondere an. Wie hat so eine Lehreinheit bei Jesus ausgeschaut? Das lesen wir eben. Matthäus Kapitel 8, die Verse 23 bis 27. Da heißt es, daraufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in die Schranken. Da trat eine große Stille ein. Die Leute aber fragten voller Staunen, wer ist das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Also Jesus steigt mit den Jüngern ins Boot und das hat er schon in den Vers 18 hat er das schon gesagt, seinen Plan, dass er mit ihnen ans andere Ufer fahren will. Da war wahnsinnig viel los. Jesus hat die Wunder getan. Sie haben viele, viele Kranke, viele Besessene zu ihm gebracht. Wir wissen ja nicht genau, in was für einem Zeitrahmen hat das Ganze stattgefunden. Aber es war wirklich ja, viel Trubel, es war viel Action. Und eigentlich müsste man sagen, hey, das ist die super Gelegenheit. Da sind die Massen, die kommen zu Jesus, die stürzen zu Jesus, die wollen wissen, wer ist das, der diese Dinge tut. Und eigentlich wäre es eine super Plattform gewesen, dass Jesus jetzt auf die Bühne tritt, ja, und dass er zeigt, wer er ist, dass er die Massen für sich gewinnt. Das wäre doch super, jetzt noch so eine Heilungsshow, sage ich jetzt einmal, dann ja weiterzumachen mit diesen Leuten. Da wäre Potenzial für Erweckung. Aber was macht Jesus? Jesus sagt, na, wir gehen jetzt weg, wir steigen ins Boot, wir fahren ans andere Ufer. Wir fahren über den See. Wenn wir dann nächste Woche die Predigt hören werden, da werden wir sehen, er fährt hinüber um bei Markus, einmal wird berichtet, dass zwei Besessene sind, einmal wird berichtet, dass ein Besessener ist, also da wird der Fokus auf den einen gerichtet. Aber Jesus fährt hinüber, um Besessenen zu begegnen und zu befreien, die in Höhlen weggesperrt sind und dann kommt er wieder zurück. Also die ganze Mission hier macht er, werden wir dann später sehen, wieder wegen Einzelnen. Und wir lesen bei Jesus immer wieder das, dass er von der Masse weggegangen ist, dass er sich entweder selber zurückgezogen hat, um Ruhe zu finden, um Zeit und Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, oder dass er sich auch mit den Jüngern zurückgezogen hat von dem ganzen Trubel, um Zeit zu haben, um sie zu unterrichten, sie zu lehren, sie aber auch wieder zu ermutigen und auch ihnen beizubringen, wie wichtig es ist, eben diesen Rückzug zu haben. Und wie es dann losgefahren sind, heißt es eben, plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los. Das war damals am See Genezareth, war das nichts Besonderes. diese Stürme, die hat es immer wieder gegeben. Also der See, der war eben umgeben von Gebirgen und aufgrund der Fallwinde war das dann öfter der Fall, dass es zu einem Sturm gekommen ist. Und ein Jünger, das wissen wir, das waren erprobte Fischer, das waren welche, die haben auf dem Wasser ihr Leben verbracht. Das war generell nichts Besonderes für sie. Aber dann heißt es eben, das Boot wurde fast von den Wellen begraben. Also das war jetzt nicht so ein bisschen eine etwas unruhigere Fahrt, wie es vielleicht der Hans Sommer jetzt im Urlaub erlebt hat, sondern das war ein richtig heftiger Sturm. Da sind die großen Wellen übers Boot zusammengebrochen. Und dann heißt es in einem Nebensatz, Jesus aber schlief. Ich liebe die Stelle, wo das so einfach gezeigt wird, okay, trotz Bedrohung, trotz Wellen, trotz Untergangsstimmung hat Jesus geschlafen, der hatte die Ruhe weg. Was bedeutet das? Zum einen zeigt es natürlich die Menschlichkeit von Jesus. Er war ja nicht nur Gott, er ist nicht nur Gottes Sohn, sondern er ist ganz Mensch geworden. Der war sicher auch müde nach dem, was er gemacht hat, was er da für einen Dienst getan hat. Der war sicher auch ausgelaugt, ausgesaugt von dem, was er da investiert hat. Aber er hat auch gewusst, er ist in der Hand des Vaters. Er hat genau gewusst, er ist geborgen. Egal was passiert, Jesus hatte diesen tiefen, tiefen Frieden und wollte den Jüngern da auch ein Beispiel geben, hat es auch ganz praktisch vorgelebt, was es heißt, in der Hand des Vaters zu ruhen. Und dann nach einer Zeit heißt es, die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Wahrscheinlich haben sie zunächst einmal selber probiert. Ja. Ein echter Mann, der braucht keine Hilfe, der kriegt es schon hin. Und ein bisschen so einen Sturm, den haben sie schon immer bewältigt. Aber dann irgendwann kommen sie drauf, wir brauchen doch Hilfe. Und stürzen zu Jesus und wecken ihn und schon sagen, Herr, rette uns, wir sind verloren. Da waren sie am Ende mit ihren Kräften, da haben sie eigentlich keine Hoffnung mehr gehabt. Da haben sie gedacht, das ist jetzt wirklich vorbei. Und da sind sie eben zu Jesus gestürzt. In Markus, in der Parallelstelle, schreien sie Jesus an und fragen, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Du schläfst, während wir hier in diesen großen, großen Problemen sind. Sie haben das Gefühl gehabt, Jesus interessiert sich gar nicht für sie. Und kommen da praktisch mit diesem Vorwurf auch zu ihm. Schau doch hin, wir gehen unter. Und das finden wir gerade auch in den Psalmen, in diesen Gebetsbüchern immer und immer wieder, dass Gläubige öfter auch so eine Situation gehabt haben, wo sie zu Gott geschrien haben, Gott, wo bist du? Schläfst du? Wir sind verloren, wir haben solche Nöte, wir haben solche Probleme, wir brauchen Hilfe. Und wo bist du? Wir erfahren dich nicht. Und ich glaube, dass viele von uns das auch schon mal erlebt haben, dass wir Probleme haben, dass wir Ängste haben, dass wir durch so einen Sturm durchschiffen in unserem Leben und dass wir das Gefühl haben, Gott, wo bist du? Bist du taub? Schläfst du? Wir spüren dich nicht, wir fühlen dich nicht. Und dann wecken sie Jesus. Und wie reagiert Jesus? Jesus wendet sich zuerst einmal an die Jünger und stellt ihnen die Frage, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Da muss ich fragen, was ist das für eine Frage, Jesus? Die Wellen schlagen übers Boot, wir ertrinken hier, wir kämpfen ums Leben. Und du fragst, warum haben wir Angst? Warum, er nennt sie sogar Kleingläubige. Könnte man eigentlich denken, das ist eine ziemlich, ziemlich heftige Reaktion von Jesus, dass er in dieser Situation den Kleinglauben der Jünger anspricht. Es erinnert ein bisschen an die Situation, wo Petrus aus dem Boot steigt und zu Jesus übers Wasser geht und die ersten Meter funktionieren, wie Petrus auf Jesus schaut. Und dann beginnt Petrus, die Stelle kennen wir auch alle, wegzuschauen von Jesus und schaut auf die Wellen, schaut auf die Bedrohung. Er geht unter und da rettet ihn Jesus, aber da spricht er auch zuerst an. Warum hast du gezweifelt? Warum hast du nicht geglaubt? Und das finden wir bei Jesus und den Jüngern, finden wir das immer und immer wieder. Gibt da die Situation, wo ein Vater seinen kranken, seinen besessenen Sohn zu den Jüngern bringt und sie bittet, dass sie ihn heilen. Jesus hat ihnen die Vollmacht gegeben, zu heilen. Und dann heißt es, sie konnten es nicht. Und dann geht der Mann zu Jesus und bringt ihm seinen Sohn. Und dann reagiert Jesus echt heftig in der Situation und sagt zu den Jüngern, wie lange muss ich noch bei euch bleiben, ihr ungläubiges Geschlecht? Warum habt ihr keinen Glauben? Warum vertraut ihr mir nicht? Ihr könnt nicht einmal einen Dämon austreiben. Wo man auch wieder die Frage stellen muss, boah, heftig. Wie reagiert Jesus hier auf die Jünger? Aber Jesus hat unter Anführungszeichen dieses harte Programm da gefahren. Es ist ihm so darum gegangen, dass er bei seinen Jüngern, bei seinen Nachfolgern, durch das, was er macht, durch das, was er tut, durch das, was er sagt, was er ihnen zeigt, dass er Glauben und Vertrauen weckt bei ihnen. Er hat genau gewusst, nur wenn die Jünger ihm glauben, wenn sie ihm vertrauen, dann können sie auch den Auftrag dann ausführen, zu dem er sie berufen hat. Das war ihm das Allerwichtigste, Glauben und Vertrauen bei den Jüngern zu wecken. Und er hat ihnen dann ja große Verheißungen gegeben. Er hat dann gesagt, wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr den Berg bewegen. Ja, wenn ihr glaubt, dann wird Gott alle Bitten erfüllen. Und. Ja, nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Und das war Jesus so wichtig. Er wollte die Jünger schulen, ganz auf ihn zu vertrauen. Wenn wir schauen, was das Wort Glaube bedeutet in der Bibel, dann ist es eben genau dieses hundertprozentige Vertrauen auf jemanden. Das meint, na, ja, ich glaube schon, dass Wetter morgen gut wird. Das ist kein Glaube in der Bibel. Glaube ist dieses absolute Vertrauen auf jemanden. Und die Juden haben vor allem dieses Glauben immer verstanden als absolutes Glauben oder ja, absolutes Vertrauen auf Gott. Und nachdem er den Glauben oder den Kleinglauben angesprochen hat, tut Jesus das Wunder. Er steht auf, spricht ein Wort und stillt den Sturm. Da zeigt er wieder seine Macht, da zeigt er wieder, dass er eben wirklich weit mehr ist als ein Mensch. Und wir finden da ja im Alten Testament viele Stellen darüber, aber eine Stelle ist eben im Psalmen und da heißt es eben, Herr allmächtiger Gott, wer ist wie du? Stark bist du, Herr, du bist die Treue in Person. Du bändigst das tobende Meer, auch wenn sich seine Wogen auftürmen. Du bringst sie wieder zur Ruhe. Psalm 89, die Verse 9 und 10. Also Jesus zeigt durch das, dass er ein Wort spricht und den Sturm wirklich stillt, zeigt er, dass er Gott ist. Es ist Gott derjenige, der die Wellen stillt, der den Sturm zum Schweigen bringt. Und Jesus hat hier ganz, ganz klar gezeigt, dass er nicht nur von sich behauptet, Gott zu sein, sondern dass es wirklich ist. Und dann verstehen wir die Reaktion. Da heißt es eben, die Leute fragten voll Erstaunen, wer ist das? Wer ist das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Da waren sie praktisch sprachlos. Ich glaube, das hat auch auf Petrus zugetroffen, was sicher nicht oft vorgekommen ist. Aber die Leute waren hier wirklich an dem Punkt, dass sie gefragt haben, okay, wer ist das jetzt? Wer ist dieser Jesus? Und Jesus wollte die Jünger genau zu dem Punkt auch bringen, dass sie diese Frage stellen. Er hat ihnen auch öfter die Frage gestellt, wer denkt ihr, dass ich bin? Wo sie dann einmal antworten, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und wo Jesus sagt, das hat euch der Vater, das hat euch der Heilige Geist offenbart. Das könnt ihr nicht selber wissen. Weil das ist auch klar, all diese Wunder, die Jesus getan hat, die haben nicht automatisch dazu geführt, dass alle Menschen an ihn geglaubt haben. Wir lesen schon öfters davon, dass Menschen zum Glauben an ihn gekommen sind. Aber wir lesen auch ganz, ganz oft davon, dass sie nicht geglaubt haben. Nur ein Beispiel, Jesus heilt 10 Aussätzige und nur einer kommt zurück und dankt ihm. Und da gibt es noch viele, viele andere Beispiele, wo man sehen, Jesus tut Wunder, Jesus wirkt, Jesus heilt. Aber das bedeutet eben nicht automatisch, dass jemand glaubt. Es kann dazu dienen, es kann dazu helfen, aber es braucht mehr. Es braucht dann die Offenbarung durch den Heiligen Geist. Aber Jesus war so wichtig, die Jünger eben zu diesem Punkt zu bringen, dass sie wirklich von ganzem Herzen sagen können, sie glauben ihm, sie vertrauen auf ihn. Sie folgen ihm nach. Letzte Woche hat der Alex über das Thema Nachfolge gepredigt, wo es auch wieder gezeigt hat, es geht ihm nicht darum, die Masse zu erreichen. Es geht ihm darum, Einzelne zu erreichen, die dann wirkliche Nachfolger sind, die sagen, Jesus, 100% mit dir, die Jesus zur Nummer 1 in ihrem Leben machen, die bereit sind, alles aufzugeben, um Jesus nachzufolgen, die bereit sind, mit Jesus in so ein Boot zu steigen, wo es wahrscheinlich ziemlich stürmisch wird. Und Jesus hat die Jünger mehr und mehr vorbereitet. Das kommt dann auch in den nächsten Kapiteln vor allem, wo Jesus gesagt hat, hey, liebe Leute, mit mir leben bedeutet nicht automatisch jetzt, alle Probleme sind weg. Also kommt zu Jesus und alles wird gut, ist definitiv keine biblische Botschaft. Sondern Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgt, der wird gehasst werden, der wird Verfolgung erleiden, der wird von den eigenen Verwandten angefeindet werden, ihr werdet eingesperrt, ihr werdet gefoltert, ihr werdet auch umgebracht werden, weil ihr zu mir gehört. Wo Jesus ihnen sagt, wenn sie mich gehasst haben, dann werden sie euch auch hassen. Ich rufe euch raus aus der Welt, ihr gehört nicht mehr zur Welt. Und, und. Also Jesus bereitet die Jünger wirklich darauf vor, mit mir zu leben, wird definitiv nicht einfach. Aber mit ihm zu leben, zahlt sie natürlich aus. Und Jesus sagt auch, ich sende euch dann aus, eben wie Schafe unter die Wölfe, aber ich lasse euch nicht alleine. Und das sagt er ihnen dann auch noch einmal, bevor er in den Himmel zurückkehrt, in seinem letzten Auftrag. Bekannte Stelle aus Matthäus 28, wo Jesus zu den Jüngern sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Darum geht hin zu allen Völkern. Macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Also wo Jesus ihnen ganz, ganz klar nochmal sagt, ja, mir ist alle Macht, alle Gewalt gegeben und wo die Jünger gewusst haben, hey, das, was Jesus hier sagt, das stimmt. Das sind nicht einfache Worte, sondern wir haben das gesehen. Wir haben gesehen, dass er wirklich alle Macht hat. Die Macht über Dämonen, über Krankheiten, die Macht über Naturgewalten, die Macht über den Tod, er hat Tote auferweckt. Und Jesus war es ganz, ganz wichtig, dass die Jünger da wirklich drauf vertraut haben, dass sie drauf gebaut haben. Diese Geschichte von heute mit Sturmstellung, Jesus im Boot mit den Jüngern, das ist eine Geschichte oder das ist etwas, was in der Kirchengeschichte ganz, ganz oft eben hergenommen worden ist und verwendet worden ist für das Bild. Das Schiff ist die Gemeinde, Jesus, der Steuermann, ist mit am Boot. Und das findet man auch in ganz vielen Kirchen, findet man das als Gemälde und so weiter. Und dieses Bild hat sicher auch seine Richtigkeit. Wir sind als Gemeinde, als der Leib Christi mit ihm unterwegs. Wir haben hoffentlich alle Jesus an Bord als Steuermann. Er ist hoffentlich derjenige, der unser Leben lenken darf. Und wir dürfen auch wissen, egal wie stürmisch es ist, egal wie wild es in unserem Leben zugeht oder wie viele Dinge zusammenbrechen, das haben wir zuerst auch schon gesungen, Jesus bleibt dabei und er führt uns durch, wir können auf ihn vertrauen. Und das ist die große Frage, was hat die Geschichte, was hat das jetzt eben mit mir zu tun? Es ist ja schön, dass Jesus diese Wunder getan hat. Es ist schön, dass Jesus den Jüngern gezeigt hat, wie groß er ist, wie mächtig er ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle mir das oft vor, eigentlich wäre es cool gewesen, damals gelebt zu haben und Jesus direkt zu sehen, was er macht, wie er mit Menschen umgeht, was für Wunder er tut. Das wünsche ich mir schon ab und zu. Aber die Frage ist eben, okay, und was hat das mit mir heute zu tun? Hat Jesus nur damals die Wunder getan und tut es heute nicht mehr? Da sagt uns die Bibel etwas anderes. In Hebräer 13, Vers 8 heißt es eben, Jesus Christus ist immer dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir sehen das auch. Und ich bin mir sicher, ihr könnt es ja fast alle fragen, wo habt ihr schon mal erlebt, dass Jesus auf Gebet hin Großes tut, dass er Wunder wirkt, dass er eingreift. Hier können viele, viele berichten, wie sie schon mal einen großen, großen Sturm erlebt haben und wo sie erlebt haben, dass Gott sie entweder durchgetragen hat oder den Sturm sogar gestillt hat. Das sind nicht nur Geschichten von damals, sondern das geschieht heute. Und wenn wir schauen, was in der Weltmission geschieht, dann sehen wir das, dass viele, viele Menschen gerade auch dadurch Interesse an Jesus bekommen, weil er auch heute noch Dämonen austreibt, weil er auch heute noch Kranke heilt, weil er auch heute noch seine Kraft zeigt, seine Macht zeigt. Das reicht natürlich auch nicht dazu, dass jemand zum Glauben kommt, das wissen wir, da muss der Heilige Geist persönlich sprechen. Aber oft ist so ein Wunder ein Türöffner. Und so wie es damals war, wir lesen in den Evangelien oft, Jesus hat Wunder getan und die Reaktion war, die Leute lobten und priesen Gott. Oder es steht da und es herrschte große Freude in der ganzen Stadt und sie haben Gott angebetet. War dann oft nur temporär leider, aber generell war das oft die Reaktion, dass Gott gelobt worden ist, dass er gepriesen worden ist, weil er seine Herrlichkeit gezeigt hat. Und das wünscht sich Gott auch heute, dass er da wirken kann, dass er seine Kraft und Macht zeigen kann. Und da müssen wir uns natürlich auch ehrlich die Frage stellen, vertraue ich Jesus, wenn ich auch in so einem Sturm bin? Wie geht's uns da? Wie geht's mir damit? Probiere ich selber, alles zu lösen und zu machen? Ist ja gut, wenn wir unseren Beitrag leisten. Aber wie steht's um mein Vertrauen? Wie steht es um meinen Glauben? Und da können wir auch eben lernen davon, so wie es die Jünger gelernt haben, den Blick auf Jesus zu richten. Und dann dürfen auch wir wissen, wenn wir Nachfolger Jesus sind, wenn wir uns, so wie es der Alex letzte Woche gepredigt hat, wenn wir uns entscheiden dafür, ja Jesus, ich will dir folgen, ich möchte mit dir leben, dann werden wir auch erleben, dass Jesus auch uns gebraucht und zu Menschen führt, wie er die Jünger geführt hat und gebraucht hat, um das Evangelium zu verkünden, um Menschen seine Liebe weiterzugeben. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns ganz, ganz persönlich selbst diese Frage stellen, die die Jünger gestellt haben, die die Menschen gestellt haben. Wer ist dieser Mensch? Dass jeder von uns diese Frage sich ganz, ganz persönlich stellt. Wer ist Jesus für mich? Wenn ich an Jesus denke, wer ist Jesus für mich? Und ich würde mir so wünschen, dass wirklich jeder das von Herzen dann beantworten kann, hier im Raum oder diejenigen, die über Livestream zuschauen, dass wir alle sagen können, Jesus, du bist Christus, du bist der Sohn Gottes, du bist mein Retter, du bist mein Heiland, du bist mein Erlöser, du bist mein Herr. Und das wünsche ich mir, dass wir alle wirklich Jesus in unser Lebensboot, dass wir ihn einladen, dass wir ihn wirklich mit dabei haben wollen. Und dass wir bereit sind, so wie die Jünger, dass wir sagen, okay Jesus, wir sind mit dir im Boot und wir fahren dorthin, wo du willst. Du bist derjenige, du bist der Kapitän. Es kann sein, dass stürmisch wird, es kann sein, dass sehr turbulent wird, es kann sein, dass wir an unsere Grenzen kommen, das wird definitiv so sein. Aber jeder von uns wird erleben, dass wir sicher durch den Sturm durchkommen, dass wir Jesus erleben als denjenigen, der in uns wirkt, der uns seinen Frieden gibt, der uns durchträgt, der uns sicher ans Ziel bringt, in die Ewigkeit zum Vater. Und das wäre das Schöne, wenn wir uns da wirklich ganz Jesus zur Verfügung stellen und wenn wir sagen, ja Jesus, wir wollen wirklich dich als Kapitän unseres Lebens, wir wollen das als Gemeinde, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen und sind gespannt, wo du uns hinführst, und wo du uns als Gemeinde auch gebrauchen willst, als so ein Rettungsboot, hin zu den Menschen, die Jesus eben noch nicht kennen. Amen.